In der Zeitung habe ich gelesen, unser täglich entsorgtes Brot, wie in der Schweiz jedes Jahr hunderttausende Tonnen Getreide verloren gehen. Oder fertig mit Food Waste, per App Äpfel retten. Und wieder an einem anderen Ort habe ich gelesen, nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen werden erhebliche Mengen an Lebensmitteln produziert, aber nicht verzehrt, was negative ökologische, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen hat. Schätzungen gehen davon aus, dass 8-10% der weltweiten Treibhausgasemissionen auf nicht verzehrte Lebensmittel zurückzuführen sind. Herzlich willkommen zu Einfluss von Ethik 22. Heute Abend reden wir also über Food Waste. Zuerst aber noch ein paar technische Infos. Sie können wie immer zuhören, wenn ein paar in der Gruppe sind und Sie wissen nicht, welcher Name als Ihren ist. Ihren ist immer links oben. Dann haben Sie einen fiktiven Namen. Wenn Sie auf Ihr Bild klicken, können Sie auch Ihren eigenen Namen oder sonst einen Namen geben, wie Sie gerade Freude daran haben. Und wenn Sie Freude haben, wenn etwas gesagt wird, was Sie wollen unterstützen, können Sie bei Ihrem unten nachher auf den, was sagt man denn, auf die Emojis drücken und dann sieht man das nachher, dass da etwas passiert. Sie können auch die Hand heben, dann holen wir Sie auf die Bühne, dann müssen Sie dann das Mikrofon aktivieren, meistens auf Ihrem Computer oder Handy und dann können Sie reden. Oder, was eben auch sehr praktisch ist, auf der rechten Seite haben Sie einen Chat. Dann können Sie Ihre Fragen reinschreiben und dann sehen wir die und können die auch ins Gespräch einfließen lassen. Von dort her freue ich mich, dass wir heute da miteinander uns unterhalten können. Ich begrüße Sie herzlich. Thema Essen, Genuss, Nachhaltigkeit. Und ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22. Unser Gast heute ist der Silvan Pfister. Der Silvan Pfister arbeitet bei Pistor für Geschäftsentwicklung, Verkauf und Gastronomie und er ist Präsident vom Verein United Against Food Waste oder vielleicht auf Deutsch Vereint gegen Nahrungsmittelverschwendung. Silvan, herzlich willkommen zu unserem Gespräch heute Abend.
Thomas, danke vielmals für die Einleitung und herzlich willkommen all Zuhörenden von meiner Seite.
Meine erste Frage ist, wie bist du selber vom Thema Food Waste betroffen? Wie bist du dazugekommen?
Ja, das ist eigentlich noch spannend. Der Ursprung habe ich schon fast ein bisschen in meiner Kindheit, wenn man so will. Meine Mutter war aktiv im Gemeinderat in Bülach, in der Grünen Partei. Und ich habe dort offensichtlich schon das eine oder andere mitgenommen und bin immer zu Hause für nachhaltige Themen. Ja, und irgendwann hat es mal gegeben, dass der Vorstand bei BUAW, der bei uns durch ein Geschäftsleitungsmitglied besetzt war, hat dürfen abgesetzt werden. Ich habe mich für das interessiert und es ist bei uns so ein bisschen der Gang herumgegeistert, wer will sich jetzt darauf bewerben und dann habe ich das gemacht, weil ich gefunden habe, das ist ein spannendes Thema und ich finde, Lebensmittel ist die wichtigste Ressource, deren müssen wir doch Sorge geben.
Und selber jetzt daheim oder sonst so, merkst du das? Ich sage jetzt mal dort, ist das etwas, was dich täglich begleitet oder kommt es plötzlich wieder in Sinn, dass man eigentlich nicht wegrühren sollte?
Ja, es ist wie überall, nobody is perfect, das bin ich auch nicht. Also auch bei mir entsteht, kann Food Waste entstehen, aber ich habe vielleicht Tools und Methoden an der Hand, wo ich weiss, wie man mit Lebensmitteln kann umgehen kann, sie kann länger haltbar machen, weil ich in diesem Thema sehr tief drin bin. Also das hilft sicher, aber auch ich, auch bei mir, bei uns zu Hause kann das passieren. Aber wenn man das jedes Mal sieht und bewusst wahrnimmt, tut es mir weh. Und dann ist wieder die Motivation da, ein anderes Mal mehr auf das zu schauen und einfach schon gar schauen, dass das gar nicht entsteht.
Aber bevor wir vielleicht noch stärker auf den Verein sprechen können, weil du das jetzt gerade angetönt hast, was gibt es denn für Tools, die mir überhaupt helfen, also, dass ich jetzt herausfinde, was ich kann behalten, wegrühren, ja nicht darf, überhaupt?
Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche, das fängt, ich sage mal an, von irgendwelchen Rezepten als Möglichkeit, die man kann einsetzen kann, wo eigentlich der Ursprung in früheren Zeiten hat, von der Grossmutter, wenn man so will, aber da gibt es ganze Kochbücher dazu und ich tue jetzt auch gerade im Chat einen Link rein. Das ist ein Merkblatt, wo noch gar nicht so alt ist. Das ist neu entwickelt worden, wie man eben kann Lebensmittel auch noch verzehren, geniessen, auch wenn sie eben vielleicht schon über das MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, aus sind. Und das illustriert gut, wir haben ganz viele Lebensmittel, die wir viel, viel länger geniessen können, wie wir meinen. Vielleicht ein Beispiel, nehmen wir mal als Boulet, das ist ja immer so hochriskant und das hat Salmonellen, da muss man aufpassen. Ein Boulet bis zu dem Tag, wo es aber Mindestverbrauchsdatum drauf ist, das kann ich an dem Tag noch in den Kühler tun, also in den Tiefkühler tun. Und das kann ich 90 Tage später wieder zum Tiefkühler rausnehmen, an dem Tag auftauen, zubereiten und ohne Probleme verzehren. Und ich muss keine Angst haben. Und das wissen die meisten Leute einfach nicht. Die sehen dann, ah, okay, jetzt ist das Boulet abgelaufen, jetzt muss ich es futschiessen. Das ist überhaupt nicht nötig.
Ist denn so, dass beispielsweise jetzt rein von der Gesetzgebung her die Ablaufdaten, ich sage jetzt mal fast, fördert, dass man Essen wegrührt?
Das ist ein total streitiges Thema und das fängt eben eigentlich davon an, dass ein Lebensmittelproduzent für seine Lebensmittel verantwortlich ist. Und die Lebensmittelproduzenten tun lieber ein kürzes MHD angeben, dass sicher nicht Gefahr laufen, dass das dann auch irgendwie verderblich werden und allenfalls es könnte irgendetwas passieren und sich eine Magenverstimmung einholen. Und darum tun sie lieber zurückhaltender, wie das absolute Maximum ausloten. Und das fängt halt einfach auch schon beim Gesetzgeber ein Stück weit an, mit dieser Verantwortlichkeit und dieser Haftbarkeit. Das ist natürlich dafür und dawider.
Das heisst, ich muss selber relativ aufmerksam sein und kann zum Beispiel so ein Blatt brauchen, wo mir hilft, wie ich die sogenannten MHDs, wie du denen sagst, also diese Mindesthaltbarkeitsdaten, wenn ich mit denen umgehen kann.
Genau, also das Leitbild gibt eigentlich vor, dass zum Beispiel ein Schokolade, eine Tafel Schoki plus 360 Tage über das Datum aus völlig unproblematisch kann konsumiert werden. Es kann natürlich schon sein, dass es im Geschmack, im Gut ein bisschen Intensität verliert. Vielleicht durchläuft es auch eine kleine Verfärbung, weil die Schoki anläuft. Aber per se ist die Schoki noch geschmackvoll, die kann man noch geniessen und es passiert nichts. Man wird nicht krank deswegen.
Franziska fragt jetzt im Chat in dem Zusammenhang, wie merkt man, ob ein Nahrungsmittel trotz Ablaufdatum noch genießbar ist? Längt denn auch schmecken oder anschauen?
Also da ist eigentlich hauptsächlich die Sensorik das Hauptmerkmal, also von Nase, Maul und Auge. Wie sieht das Lebensmittel aus? Wie schmeckt das Lebensmittel? Schmeckt es auch so wie vorher? Und auch beim Testen, vielleicht ist es säuerlich oder nicht, das sind die wichtigsten Sensoriken. Und dann merkt man schnell, ob das Lebensmittel noch gut ist. Und eben mit dem Hilfsblatt, wo ich den Link auf der Seite drin habe, hat man eine gute Guideline, dass das völlig unproblematisch ist. Dort ist zum Beispiel Quark plus Joghurt, Frischkäse, steht dort plus 6 Tage über das Mindesthaltbarkeitsdatum aus.
Ich nehme jetzt mich als Beispiel. Ich bin jemand, der eigentlich sehr schlecht schmeckt. Also ich schmecke viele Sachen nicht, die andere schmecken. Das führt auch dazu, dass ich durchaus auch Essen geniesse, wo andere dann schon lange nicht mehr tun. Ist das gefährlich?
Also es kann rein theoretisch insofern gefährlich werden, dass es eine Magenverstimmung geben kann und bei heiklen Lebensmitteln kann es kritisch werden. Und dann würde ich dir halt einfach den Moment empfehlen, dass noch jemand aus deinem Haushalt noch schnell die Nase dranheben und einen Vergleichscheck macht und dann ist das wahrscheinlich auch unproblematisch.
Das ist noch gut, oder? Ich nehme dann jeweils allen einen Schnaps nachher, das hat auch geholfen. Jetzt ist eine Frage vielleicht, wenn man jetzt ein bisschen wieder ausbreitet, was rühren denn die Leute am meisten weg in Sachen Lebensmittel?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen und das hat kulturelle Unterschiede. Das hat aber auch letzten Endes mit frischen Lebensmitteln, die rührt man schneller weg, verpackte Lebensmittel, wo man das Gefühl hat, die sind länger haltbar, weniger schnell. Das sind ganz viele Faktoren, die da mitspielen. Aus der Statistik ist sicher so, dass relativ viel Brot weggeschmissen wird. Und zwar einfach, weil ja, Brot wird man frisch geniessen, Brot ist relativ schnell, wird es trocken oder allenfalls ja, einfach ist es nicht mehr gleich wie vorher und dann wird das einfach weggerührt. Ich denke, der Ursprung ist wirklich, wie schnell das Lebensmittel nicht mehr frisch wird, je schneller tut man auch etwas wegrühren, weil man es nicht mehr als gleich attraktiv im Genuss erlebt.
Und wie viel ist das jetzt auf Gesamtmenge in der Schweiz? Also in welchen Grössenordnungen sieht man das, wenn man das jetzt auf die ganze Schweiz anschaut?
Also in der Schweiz rührt man wirklich über die ganze Lebensmittelwertschöpfung. Also das fängt eigentlich an beim Bauer auf dem Feld, wo schon gewisse Aussortierungen gemacht werden, bis hin, ich sage jetzt, in die Restauration oder allenfalls zu uns heim ins Zimmer. In dieser ganzen Wertschöpfung rühren wir 28 Millionen Tonnen pro Jahr in der Schweiz weg. Das ist eine Zahl, die ich kaum über die Lippen bringe und mir sagt sie so auch nicht. Ich habe mal versucht, das Bild zu kreieren. Ich arbeite in einem Logistikunternehmen, wir tragen Lebensmittel aus. Wir sind mit rund 90 Lastwagen in der Schweiz unterwegs. Wir machen 52 Wochen Auslieferungen machen mit diesen 90 LKWs. Und das ist, wir können eigentlich 28 Mal die Menge, die Pistor rausbringt, mit diesen 90 LKW, rühren wir weg in der Schweiz. Also das sind Berge von Lebensmitteln. Es ist rund ein Drittel von dem, was die Schweiz eigentlich einkauft, wird nachher fortgerührt.
Und wenn du jetzt die Wertschöpfungskette oder Lebensmittelproduktionskette anschaust, du hast gesagt, es fängt beim Bauern an und es hört bei uns als Endkonsumentinnen auf, in der Küche oder nebenzu. Wo ist der grösste Berg?
Ja, es kommt ein bisschen die Betrachtung an. Schaut man nur rein den Abfall an, schaut man allenfalls auch noch den Fußabdruck beim CO2 an. Grundsätzlich ist im Haushalt fängt rund ein Drittel an. Also bei uns zu Hause sind es 28%. Ich tue da einfach Zahlen vom Bundesamt für Umwelt zitieren. Es sind 28%, die beim Haushalt anfällt und 35% in der Verarbeitung. Das sind die zwei grössten Blöcke im Ganzen. Also die Verarbeitung, das heisst, dort, wo die Industrie tut, Lebensmittel verfeinern und zum Beispiel Büchsen abpacken.
Aber das ist doch immerhin ein Viertel, wo wir in den Haushalt nicht essen oder nicht verbrauchen, zum Teil wegrühren, weil das Datum abgelaufen ist oder auch sonst. Was passiert denn eigentlich mit dem Essen?
Ja, bei uns zuhause hat es eigentlich zwei Wege. Man rührt es in Kübel oder allenfalls noch in Kompost. Sonst macht man selten etwas anderes damit im Haushalt. Ich sage, so bei der Industrie, im Grosshandel oder auch in der Gastronomie hat man schon auch andere Kanäle, wo man Lebensmittel, die wirklich am Ende sind oder kurzfristig konsumiert werden, wie man die nochmal kann, dem man noch ein zweites Leben kann einhauchen kann oder zum Beispiel nochmal kennt, Tischlein deck dich, sind so die Schweizer Tafeln, so Spendeorganisationen, die das noch brauchen können.
Aber das ist die Frage, die Franziska aufwirft im Chat. Also das heisst, es gibt Institutionen, die solche Lebensmittel weiterverwerten.
Das ist ja so. Ich habe vielleicht aus dem Profibereich, ich sage aus dem Business-to-Business, wo wir drin arbeiten, ein Beispiel nennen. Wir haben eine Liste, wo unsere Artikel, die mit einem kurzen MHD auftauchen, also mit einem kurzen Haltbarkeitsdatum auftauchen, die erkennen wir vorzeitig und rufen dann Kunden an, die den Artikel eh schon brauchen und sagen, hey, wir hätten da etwas zum Abverkaufen. Gross reduziert, mit kurzem MHD, lieber Kunde, hättest du Interesse. Und das können wir steuern. Selten macht man das halt im Haushalt, wenn ich sehe, oh, ich habe ein Joghurt, das läuft jetzt dann ab und ich gehe ins Wochenende. Ich kenne nicht so wahnsinnig viele, die dann beim Nachbarn gehen und rufen, du, ich habe da noch drei Joghurt, willst du die? Das gibt es sicher, aber ist wahrscheinlich nicht so der Standard.
Und ist das, wenn man jetzt wie Franziska schreibt, das, was eben nicht mehr geht, die Grünabfuhr rührt, ist das aus der Sicht von Food Waste, ist das eine relativ noch vernünftige Lösung oder gibt es bessere?
Also es ist eigentlich alles schlecht, wo wir wegrühren müssen. Es ist ein bisschen egal, ob wir es in Abfall rühren oder in Grünabfuhr. Sicher ist es besser, wenn wir es in Grünabfuhr tun, dann tun wir eigentlich die Nährwerte wieder im Lebenskreislauf zuführen und man tut es nicht verbrennen. Aber es ist nur ein Hauch besser und eigentlich fast nicht relevant zu erwähnen.
Wenn ich jetzt, wenn
man jetzt sagen, das ist meine Meinung und ist aber ein Stück weit auch wissenschaftlich belegt, dass wenn man den ganzen Kreislauf, den ganzen Zyklus von einem Lebensmittel anschaut, was für Energie, was für Ressourcen da verbraucht wird, alles, was man wegrührt, ist einfach eine Ressourcenverschwendung.
Und höre ich das richtig, dass eigentlich der letzte Schritt dann nicht mehr so entscheidend ist, wo es landet, weil die Ressourcen vorher schon alle verbraucht worden sind?
Genau, das ist korrekt.
Und welche Lebensmittel sind denn jetzt von den Ressourcen, die in den Steg hineingegeben werden, die kritischsten zum Wegrühren? Gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse? Weiss man da etwas, was man eigentlich am wenigsten sollte wegrühren?
Also Grundsatz ist einmal, alles, was teuer im Einkaufen ist, ist auch teuer in der Herstellung und hat einen langen Weg hinter sich. Somit sind viele Ressourcen drin. Das ist so ein der Grundsatz vielleicht. Sicher ist aber auch alles, was tierisch ist, ist ja in der Regel auch teuer und hat somit auch ganz viele Ressourcen. Also das fängt an bei Wasser. Ich habe ein Beispiel, zum Beispiel Rindfleisch. Für 1 Kilo Rindfleisch, also am Tier herstellen, wenn man so will, braucht es 16'000 Liter Wasser. Also es sind 103 Badwannen voll Wasser, zum 1 Kilo Rindfleisch herzustellen. Und 1 Kilo Rindfleisch, das sind 13'730 Gramm CO2, wo ausgestoßen wird, bis das in der Entstehung. Und das ist doch unheimlich viel.
Und das heisst, man muss also, es ist also, ich sage jetzt mal, wie du gesagt hast, wegwerfen ist so oder so nicht gut, aber es macht in dem Sinn viel mehr aus, wenn ich ein Stück Fleisch wegrühre, weder wenn ich jetzt einfach nur einen Kopfsalat nicht mehr essen kann.
Das ist definitiv so und es ist auch beim Fleisch ist noch, steckt dahinter immer noch ein Lebewesen. Ich denke nur schon aus dem Gedanken, wo man das und aus Ressourcengründen ganz klar tierische Produkte wegrühren, ist wahrscheinlich das, was man am wenigsten machen sollte oder das, was man verhindern sollte.
Und das trifft also jetzt in dem Sinne auch Milch und Joghurt und Käse und Anken. Das geht in Eier auch in die Richtung.
Das geht alles, was es eigentlich tierischem Ursprung hat und somit auch teuer. Und vielleicht, wenn ich teuer nenne, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, das wir in der Schweiz haben, es ist aber auch nicht ganz eine einfache Aussage, die ich jetzt vielleicht treffe. Die Schweiz rührt so viel Lebensmittel weg, weil es uns per se sehr gut geht und wir im Verhältnis zu dem, was wir verdienen, die Lebensmittel sehr günstig sind. Das soll nicht heissen, es gibt doch eine Bevölkerungsschicht in der Schweiz, wo auch Lebensmittel sehr, sehr teuer sind. Aber einfach, ich sage so, der durchschnittliche Schweizer kann sich Lebensmittel relativ einfach leisten und darum hat das auch nicht mehr den gleichen Wert und darum rührt man es halt vielleicht auch eher mal weg. Das ist der Ursprung eigentlich von dieser ganzen Thematik.
Ja. Also in dem Sinn überschneidet sich eine Art Ressourcenfrage, die man jetzt im Rahmen mit Klimapolitik auch diskutiert. Was wird eigentlich, also wie viel CO2 wird ins Essen reingetan mit der Art, wie es von unserem Lebensstil und dann mit dem Wegrühren?
Ja, es ist eigentlich schon so, 25% von unserer Umweltbelastung, die wir brauchen, für unsere Ernährung sicherzustellen, hauen wir eigentlich in die Pfanne, indem wir Lebensmittel fortrühren. 25% von dieser ganzen Energie, von dieser ganzen Ressource brauchen wir eigentlich für Lebensmittel, die wir nachher fortschiessen.
Das führt zu der Frage, die auch jetzt wieder Franziska fragt, nämlich müssten eigentlich die Lebensmittel teurer werden und müsste man sie in kleineren Portionen anbieten?
Ja, also kleinere Portionen ja, führt aber wieder zu mehr Verpackung, führt allenfalls eben auch zu teureren Produkten, wo wir auch in Bevölkerungsschicht wahrscheinlich mit dem nicht glücklich machen. Ich glaube, der Ursprung jetzt gerade bei den Grossverteilern oder allenfalls auch im Retail, im Handel, ist schon so, meine, eine Aktion ködert halt und verleitet einem dazu, etwas zu kaufen. Aber letzten Endes entscheide ich als Silvan, ob ich jetzt die Aktion kaufe und brauche ich das Lebensmittel wirklich auch. Und das bin ich in der Verantwortung. Und ich finde, das ist nicht korrekt, wenn man das jemand anderem abschiebt. ich will da jetzt aber nicht der Papst sein, sondern das ist mein Blick auf die Dinge und ich will das auch gar nicht irgendwie den Grosshandel in Schutz nehmen oder den Grossverteiler, gar nicht, sondern es braucht wahrscheinlich beide Parteien. Ja.
Hast du den Eindruck, eben, du beobachtest ja die Szenen jetzt schon lange, das hat ja etwas auch mit der Sensibilisierung zu tun von den Leuten. Siehst du, dass sich da etwas tut oder sind ihr da auch engagiert jetzt von eurem Verein her?
Also vielleicht einfach noch mit auf den Weg gehen. Unser Verein United Against Waste ist eigentlich der Verein, oder nicht eigentlich, es ist der Verein, der im Business-to-Business tätig ist. Das heisst, wir machen keine Konsumentenkampagne machen. Wir machen nicht Sensibilisierungskampagnen machen für den Endkonsumenten, sondern wir arbeiten mit der Industrie, wir arbeiten mit dem produzierenden Gewerbe, also sprich mit den Bauern und den Verbänden zusammen. Wir arbeiten mit den Hotels, der Gastronomie zusammen. Also wir sind der Pool eigentlich für die Geschäftswelt, wenn man so will. Nichtsdestotrotz tun wir noch...
Wie? Ja, ich erzähle noch, ist gut.
Nichtsdestotrotz tun wir natürlich, wenn wir sensibilisieren, Mitarbeiter sensibilisieren auf das Thema her, tun wir natürlich ein Stück weit auch den Endkonsument sensibilisieren von diesem Betrieb. Das tun wir schon auch mitziehen und fördern, ist aber nicht im Fokus vom Verein.
Und welche Strategie steht bei euch im Zentrum, wie man jetzt mit anderen Businesses, die in der Nahrungsmittelkette-Industrie tätig sind, auf was sprechen die an oder wie machen die das?
Ja, das ist also ganz allgemein. Der Verein ist seit 2013 sind wir aktiv mit dem Thema. Am Anfang nur für Gastronomie, Hotellerie und ja, im ersten Schritt haben wir die Erfahrungen müssen machen, dass das sehr ein emotionales Thema ist. Und wenn ich jetzt als Beispiel aus der Gastronomie greife, wenn ich einen Küchenchef frage, hast du Food Waste? Dann sagt er im ersten Schritt einmal, nein, spinnst, sicher nicht. Wenn man dann aber genauer her schaut und einmal fragt, hey, hast du mal deine Entsorgungsdaten von deinem Nassgut angeschaut? Tut euch das mal anschauen, wie viel das pro Monat ist, dann verschrickt er, dann sind das in einem Gastronomiebetrieb noch schnell einmal Tonnen.
Also Nassgut heisst, wie viel Milchresten oder Wasserüberfluss oder so etwas, weißt du, weil ich nicht Koch bin.
Das ist doch super. Nein, das ist eigentlich all das, wo man früher an die Schweine verfüttert hat und heute jetzt eigentlich über die Entsorgung muss entweder Biogas daraus machen, das sind Lebensmittel, ich sage Tellerrücklauf, man hat zu viel angerichtet und der Gast mag es nicht, man rührt es fort. Man hat zum Beispiel ein Frühstücksbuffet gemacht, nimmt das zurück und rührt es fort oder Rüstabfall. Das alles kombiniert sind Lebensmittelabfall, wo man so entsorgen.
Mhm. Ja. Das heisst, früher, wenn man es also früher den Soi verfüttert hat, ich bleibe jetzt nur schnell bei dem Beispiel, ist das unter Umständen gesünder gewesen, wie heute, wo man das nicht mehr machen darf?
Das wird kontrovers diskutiert und ich habe dazu keine abschließende Antwort. Also die einen behaupten wirklich, es sei nachhaltig sinnvoller, wenn man das Tierfutter zufügt. Und man weiß, ich glaube, nur der Ursprung war wegen BSE, dass man das nicht mehr gemacht hat. Und man weiß jetzt auch heute, dass das eigentlich gar nicht das Problem war von dieser ganzen Problematik. Und darum wird das jetzt auch wieder diskutiert, ob das allenfalls der Weg könnte sein. Aber nichtsdestotrotz, das ist nur Ursachenbekämpfung. Das ist einfach der Abfall, nochmal der Food Waste in dem Fall, nochmal sinnvoll einsetzen.
Mhm. Das heisst, wenn wir jetzt ganz am Anfang gehen, dann sind ja das ist die Landwirtschaft, die produziert. Wie ist es mit den Bauern jetzt in dem Thema umzugehen, bei uns jetzt in der Schweiz?
Das ist eben eigentlich noch spannend, weil Bauern wären in vielen Fällen sehr gewillt, nach Lösungen zu suchen. Aber jetzt gerade, wir haben zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel aus, den Herdöpfel. Da sind so viele Komponenten, die entscheiden, ob jetzt der Herdöpfel nachher bei uns im Handel, im Regal steht oder nicht. Weil er muss die Form haben, die Größe haben, die Kompaktheit, nicht zu viel Rundungen. Und jetzt kann man auch sagen, ja, der Handel hat das hergezüchtet. Ein Stück weit vielleicht ja, weil man hat nur das schönste Gemüse drin haben. Aber ich weiss ja genau, wenn ich in den Laden gehe und schaue, die unschönen, eckigen Herdöpfel, die bleiben immer liegen, obwohl er qualitativ genau der gleich gut ist. Also letzten Endes auch da haben wir als Endkonsument wieder eine Verantwortung.
Und das heisst, ich merke schon, es ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Wenn du jetzt so zurückschaust auf die Tätigkeit von eurem Verein, was würdest du sagen, sind die grossen, ich sage jetzt mal, die grossen Erfolge, die ihr könnt verbuchen könnt, oder wo du meinst, da haben wir wirklich können etwas machen, was einen grossen Impact hat, eine grosse Wirkung hat?
Also ich denke, ein grosser Erfolg ist, wir haben so ein Food-Safe-Management, das wir vor 3 Jahren entwickelt haben und immer detaillierter verfeinert haben. Das ist jetzt sehr ausgelegt für die Hotellerie und Gastronomie. Da begleiten wir Gastrobetriebe begleiten in einem Coaching, meistens über 1,5 bis 2 Jahre. Und dass jetzt eigentlich Kommunen, also Gemeinden oder Kantone gibt, also Kanton Luzern ist so ein Beispiel, die haben so ein Programm quersubventioniert, dass 30 grosse Betriebe durch einen Coach von uns können so ein Food Safe Management durchlaufen und durch das, also erstaunlich, irgendwo zwischen 20% und 70% Food Waste eingespart haben. Und das sind doch grosse Erfolge, dass unser Food Safe Management als so attraktiv angeschaut wird, dass jetzt auch Kantone und Gemeinden bereit sind, so etwas zu teilfinanzieren. Weil ein Betrieb allein kann sich das fast nicht leisten, weil das so beratungsintensiv ist und sehr individuell muss angeschaut werden.
Und kannst du ein Beispiel erzählen, was jetzt da zum Beispiel ganz konkret denn gemacht wird?
Ja, gerne. Also eigentlich gehen wir in Kochs Küche, gehen wir schauen, mit einer Systematik, wie er mit seinen Lebensmitteln umgeht. Vielleicht vorgelagert gibt es immer in 10er-Gruppen, gibt es ein Kickoff, wo der Betrieb sensibilisiert wird, also der Betriebsleiter sensibilisiert wird zu dem Thema. Wir bestücken mit Zahlen und Fakten, dass er das nachher in den Betrieb weiterleiten kann. Und nur schon die Sensibilisierung bringt in meisten Fällen noch ohne Massnahmen schon eine Reduktion vom ganzen Lebensmittelabfall her. Und nachher geht es darum, dass der Betrieb 4 Wochen lang konstant seinen Lebensmittelabfall in unterschiedliche Behälter trennen. Also zum Beispiel Tellerrücklauf, Rüstabfall und Frühstücksbuffet. Und das macht man 4 Wochen lang und tut das wirklich auf einer Waage messen und tut das in ein System eintragen. Und anhand von dem sieht man erst einmal, wie viel rührt man weg über 4 Wochen. Somit kann man das hochrechnen auf 4 Monate, auf 12 Monate, sprich auf ein Jahr. Und man kann aus dem nachher Massnahmen auslesen, wo man sagt, wo fällt viel Abfall an und wie könnte man dem entgegenwirken. Und das ist halt in einem Altersheim ganz anders gelagert als in einem Spital oder in einem 5-Sterne-Hotel oder in einem ganz normalen Restaurationsbetrieb. Ah, ja. Das sind total unterschiedliche Massnahmen.
Bevor ich Fragen öffne ins Publikum und die Frage dann auch noch von der Franziska wieder aufgreife, noch eine Frage. Was motiviert denn ein Geschäft, ein Restaurant, ein Altersheim oder sonst ein Business, diesen Aufwand zu machen, 4 Wochen lang alles abzuwägen? Das ist ein enormer Aufwand.
Das ist ein enormer Aufwand und genau da, der Aufwand bringt eben die Sensibilisierung her und ohne dem funktioniert es wie nicht. Und warum dass man das macht, ist letzten Endes eigentlich ein wirtschaftlicher Grund, weil man sich bewusst wird, wie viel dass man eigentlich wegrührt und das, was man wegrührt, ist bares Geld. Wir haben aus einer Erhebung in Erfahrung gebracht, dass rund 1 Kilo Lebensmittelabfall im Schnitt 24 Franken wert hat. Und das sind dann wirklich all teure, günstige Lebensmittel berücksichtigt. Im Schnitt 24 Franken. Und wenn man das multipliziert mit dem, was man wegrührt, dann kann man auch lang beim Einkauf gegen ein paar Prozent sparen. Hinten aber rührt man viel mehr Geld weg, als man sich bewusst ist. Also ein wirtschaftlicher Grund.
Und jetzt füge ich da eine Frage, die im Chat gestellt worden ist, nämlich: Was ist denn eigentlich Food Waste? Was zählt da alles dazu?
Also eigentlich alles, was im Ursprung noch essbar war. Und wir tun, das ist jetzt gerade mit dem Bundesamt für Umwelt, sind wir das auch am Diskutieren und sind das am Definieren in Leitfäden. Jetzt nehmen wir mal an, ich tue das Rüebli schälen. Das Rüebli schälfern als solches zählt eigentlich auch schon als Lebensmittelabfall. Wenn aber der Koch oder du zuhause das allenfalls noch weiterverwertest und sagst, ich tue aus dem noch einen Fond rausziehen, das ist jetzt so eine alte Schule, und man dann die Schelfer wegrührt, dann hat man dem wirklich wie das Maximum rausgeholt und dann gilt das nicht mehr als Food Waste. Aber das ist jetzt sehr im Detail. Also im Grundsatz alles, was essbar ist, also somit der Bulli-Knochen gehört nicht als essbar. somit kannst du den getrost wegtun, wenn aber noch die Hälfte vom Bulli an dem Knochen dran ist, dann reden wir halt dann gleich schon wieder von Food Waste.
Ja. Mal, dann frage ich in die Runde, gibt es noch eine weitere Frage? Wenn jemand eine Frage hat, dann nachher tue ich euch dann sonst gar nicht wieder weiter. Wie ist es denn, Silvan, vielleicht, ich komme nochmal auf den Verein zurück, wo du der Präsident bist. Wie ist es eigentlich zu dem Verein gekommen? Also was ist Geschichte?
Ja, also Geschichte ist eigentlich so, dass sich unterschiedliche Betriebe, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Das sind Lebensmittelproduzenten gewesen, das sind aber auch Grosshändler gewesen, und das sind aber auch unter anderem Verbände gewesen, also die Hotellerie Suisse und die Gastro Suisse als Beispiel sind auch Gründungsmitglied. Die haben sich irgendwo an einem runden Tisch mal getroffen in einem von diesen produzierenden Betrieben. Es hat einfach eine Idee gehabt, hey, wir müssten doch da etwas machen. Und hat relativ schnell gemerkt, das stoßt auf etwas. Und wenn wir als Unternehmungen das aufnehmen und das, ich sage es, in die Geschäftswelt heraustragen, haben wir natürlich letzten Endes auch so ein bisschen einen nachhaltigen Anstrich, wenn man so will. Das war aber ganz am Anfang nur der Grundzug und relativ schnell sind gehaltvolle Massnahmen, sind Workshops daraus entstanden und schrittweise ist man als Verein eigentlich auch grösser geworden. Ich würde sagen, am Anfang sind ganz viele Idealisten dabei gewesen, die hat es gebraucht und die braucht es auch jetzt noch. Unterdessen sind wir aber als Verein so gross geworden und verhandelt, ich sage, mit grossen Retailern, wir verhandeln mit grossen Unternehmungen, die Lebensmittel produzieren. Da braucht es einmal Leute, die sehr idealistisch unterwegs sind. Es braucht aber auch die, die Brücken schlagen können, wo man etwas ungerade stehen lassen. Es braucht wie beides in dem Boot drin.
Jetzt ist ja immer so, wenn man als grosse Unternehmen, als Unternehmen etwas macht, da kommt ja früher oder später meistens dann irgendwann der Staat ins Spiel. Wie sieht das im Rahmen von Food Waste auf? Ist das bleibt das auf der Ebene Unternehmen, Grossunternehmen, Unternehmensverbindungen, oder welche Rolle spielt jetzt da der Staat?
Also der Staat, ich weiss nicht, tut mich nicht auf die Jahreszahl verhaften, vor 2 oder 3 Jahren haben die ein Charter unterschrieben mit den SDGs, Sustainable Development Goals. Das sind 20 Massnahmen und unter einer Massnahme ist im SDG 12 steht drin, dass wir in der Schweiz bis 2030 müssen 50% Food Waste reduzieren. Und da hat sich der Bund dazu committed und das unterzeichnet und somit eigentlich den Weg geebnet, dass er etwas machen muss. Jetzt sind wir halt in der Schweiz nicht ganz so schnell, das bleibt meistens noch ein bisschen liegen und man macht sich ein bisschen Gedanken, aber es passiert nichts und das ist da jetzt auch passiert und jetzt ist der Druck auf das Maul hoch, dass man etwas machen muss. Und wo dann das so ein bisschen aufgepoppt ist, haben wir als Verein das aufgenommen und das ist auch der Ursprung, warum wir gesagt haben, wir wollen nicht nur in der Hotellerie und der Gastronomie tätig sein, sondern über die ganze Wertschöpfungskette. Und haben dann eigentlich mit dem Bundesamt für Umwelt haben wir die sogenannte Branchenvereinbarung ausgehandelt im Auftrag von den Unternehmungen, die bei uns im Verein sind. Die Branchenvereinbarung ist letztes Jahr unterzeichnet worden, am 12. Mai mit der Simonetta Samuruga zusammen. Und jetzt sind wir in der Umsetzung. Also das politische Geschehen hat uns geholfen, dass das Thema auch systematisch dürfen anzugehen und allenfalls auch Mittel zu sprechen und auch, ich sage, den Unternehmen einen gewissen Druck zu erzeugen. Das ist extrem hilfreich gewesen.
Also umsetzen heisst, ich sage es jetzt verkürzt, heisst umsetzen, Druck machen.
Ja, nein, im ersten Schritt sind wir noch nicht einmal am Umsetzen. Im ersten Schritt sind wir über die ganze Branche, über die ganze Wertschöpfungskette gemeinsame Standards definieren auf freiwilliger Basis. Das sind Betriebe, die die Charta unterschrieben haben, die Branchenvereinbarung auf freiwilliger Basis. Wie tun wir Lebensmittelabfall überhaupt messen? Und genau das, was Franziska vorgefragt hat, was ist überhaupt Lebensmittel? Und wenn wir da einen vereinheitlichen, da sind wir jetzt in den letzten Endzügen und das Ziel ist, dass wir jetzt im ersten Jahr messen, also in dem Jahr, wo wir drin sind, und dann die Zahlen anfangen zu vergleichen und dann müssen die Unternehmungen Massnahmen ergreifen, dass die Reduktion runterbringen. Aber das wird einhergehen. Jetzt, ich rede jetzt von unserem Betrieb. Wir haben jetzt erkannt, wo wir Pain Points haben und gehen strukturiert auf die Themen los und tun die runterbringen. Weil Lebensmittel ist bei uns auch Geld und je weniger Lebensmittel, das wir mit dem Futter schiessen, je weniger Geld vernichten wir und je effizienter sind wir unterwegs.
Kannst du ein Beispiel bringen jetzt von eurer Firma, wo ganz konkret ist? Weißt du, wo ich würde sagen, aha, ist das jetzt eine Tonne Mehl oder ist das ein anderer Staubsauger für das und das? Damit, oder kannst du ein Beispiel machen?
Ja, das ist natürlich ganz vielschichtig. Das kann ja natürlich einfach sein, dass nehmen wir mal den schlechtesten Fall. Wir liefern Fleisch aus und der Kunde sagt, das Fleisch entspricht nicht unserer Qualität. Das hat zu viel Fett, das ist strukturiert, was auch immer. Jetzt, wenn er das gerade bei der Anlieferung tut, beanstanden, dann können wir das zurücknehmen, tun wir das selber begutachten und somit können wir auch Gesetzgebung einhalten, die Rückverfolgbarkeit von der Temperatur. Also wir haben die Temperatur, dass der immer Maximum 4 Grad hat, das Bulle-Schnitzel jetzt als Beispiel, können wir das nachverfolgen. Wenn jetzt aber das beim Kunden aussen war, er gerade bei der Anlieferung nicht vor Ort war und das am nächsten Tag beanstanden, dann ist er auf unsere Kulanz angewiesen. Wir müssen das Retour nehmen und weil wir nicht wissen, was mit dem Bulle passiert ist, wir können das von Gesetzes wegen nur futschiessen.
Mhm. Also das heisst, ihr habt dann relativ wenig Spielraum, oder, um etwas zu machen.
Genau, und das ist jetzt dann auch in dieser Branchenvereinbarung, das ist ein Thema, weil das ist dann ein anderes Bundesamt, das ist dann das Bundesamt für Gesundheit, wo die Gesetzgebung unter sich hat. Und dort versuchen wir jetzt auch Synergien zu nutzen, jetzt aus Sicht Restaurant, Hotel, aber auch aus Sicht Grosshandel, was da für Spielräume offen sind, dass wir Gesetzgebung vielleicht könnte lockern oder umformulieren, dass wir mehr Möglichkeiten haben.
Jetzt für das Beispiel, das du gerade gemacht hast, gibt es da jetzt einen Lösungsansatz, den ihr habt oder den ihr andenkt?
Ja, also wir haben den Lösungsansatz eigentlich schon lange. Der greift nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen, dass eine Fleischbeanstandung ist ja immer mit viel Geld verbunden, auch beim Kunden. Und ein Kunde muss sich bei uns telefonisch beim Verkaufsinnendienst melden und sagen, ich habe da eine Beanstandung. Und die tun dann das Challenge, was ist genau die Beanstandung? Und wenn es wirklich etwas ist, wo wirklich, also ich sage jetzt mal etwas, das Fleisch ist angelaufen und stinkt, dann ist es ja wirklich ein Qualitätsmangel, dann müssen wir das retournieren und gut schreiben. Wenn wir aber merken, das ist ein Produkt, das nicht seinen Qualitätsanforderungen genügt, aber er kann das durchaus noch nutzen, dann tun wir ihm eigentlich mit ihm verhandeln und sagen, hey, wir gehen da zum Beispiel, ich sage jetzt irgendetwas, 30% oder 40% auf den Preis, dann kannst du das noch andersweitig nutzen. Und das gelingt in den meisten Fällen.
Ja, ich sehe, es sind zwei Gedanken drin, wo ich die erste aufnehmen möchte. Siehst du die Entwicklung, dass das zu mehr Gesetzen oder wieder Verordnungen führt, dann auch wieder, wenn man jetzt das weiterdenkt, was jetzt anläuft?
Also, ich bin nicht Hellseher, aber ich habe eine Vermutung. Also wir müssen bis 2030 den Food Waste reduzieren und wenn wir das nicht erreichen, dann muss der Gesetzgeber einschreiten und das wird er machen. Und das ist das, was jetzt auch so viele Grossunternehmen motiviert, das aktiv mitzugestalten, dass man ganz klar sagt, hey, wir wollen den Einfluss nehmen, wir sind uns alle zusammen bewusst, wir wollen den Food Waste reduzieren, aber wir wollen gerne mitgestalten, wie das geht, dass es eben wirtschaftlich auch dann sinnvoll ist und nicht einfach in einem Papiertiger endet, wo niemand kann umsetzen.
Mhm. Jetzt die andere Frage, die geht jetzt wieder ein bisschen weg von dem Verhältnis Staat und Wirtschaft, aber geht auch darum, etwas, was natürlich heute überall immer ein Thema ist, das ist Klima, Umgang mit Natur. Wie stark ist denn die Lebensmittelvernichtung oder auch der Food Waste, ich sage jetzt mal, sowohl positiv oder auch negativ für die Natur? Gibt es da Überlegungen?
Ja, also fürs Vernichten ist es eigentlich nicht Schlimmes. Und vor allem, wir entziehen dem zum Beispiel im Biogas ja noch Energie als Beispiel. Darum ist die, oder wenn es auf den Kompost geht, ist wieder ein Kreislauf zurück. Aber es ist halt mehr vorgelagert. Wir haben schon ganz viel Energie in die Ressourcen gesteckt. Und zum einfach wieder Energie gewinnen oder zum das aufs Feld rühren als Erde, für das ist einfach zu viel Ressourcen in einem Lebensmittel.
Mhm. Ich komme gleich jetzt nochmal, ich bin nochmal bei einer Frage so im Umgang mit Bund, Staat, Verwaltung und gleichzeitig Industrie, grosse, weniger grosse Unternehmen. Wo schaust du jetzt auch, ihr seid wie zwischendrin auch als Verein, das ist privat, also privater Verein, wo siehst du die Stärken von dieser Art wie von Zusammenarbeit? Wo gibt es aber auch Hindernisse, wo du reinigst, dass das müssen wir einfacher machen?
Ja, jetzt muss ich mich da wieder einloggen, mein Bildschirm ist weg. Jetzt ist gut, das ist Standby, Kate. Also, ja. Grundsätzlich gesehen ist die Zusammenarbeit ist herausfordernd für uns als Verein. Herausfordernd, aber auch spannend. Und zwar, weil wir ganz viel Konflikt haben, wie man zum Beispiel ein Thema angehen kann. Ich würde jetzt mal sagen, der Bund will natürlich möglichst viel Detail angeben, dass sie das noch aufbereiten können und auch als Erfolg verkaufen können. Das ist ja auch verständlich. Und auf der anderen Seite haben wir Unternehmungen, die betriebswirtschaftlich denken müssen, die da jetzt mitgestalten. Da hat keiner versteckt sich hinter dieser Problematik. Jeder weiss, er muss einen Schritt machen und er muss besser werden, aber natürlich wirtschaftlich verträglich können umsetzen. Und das auf einen Nenner zu bringen, ist herausfordernd, ist hochspannend und gibt manchmal halt vielleicht auch ein bisschen Unmut, aber das gehört, glaube ich, einfach auch zu so einer Verhandlung und meistens findet man letzten Endes irgendeinen gut bürgerlichen Kompromiss.
Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, was hast du für Hoffnungen für das Jahr? Wo werden wir sein Ende Jahr? Wenn du jetzt schaust, wo wir in dem Prozess sind von Umsetzungen, von Implementierungen etc.
Also der Bund will ja eigentlich zwei Stufen. Bis 2025 wird er 25% Reduktion und bis 2030 30% Reduktion. Und ich gehe davon aus, dass wir sicher in diesen Unternehmungen, die da mitmachen, und das sind also die Haupttreiber in dem Ganzen, dass die 25% herbringen. Einige werden wahrscheinlich schon bis Jahr 2025 mehr wie das erreichen, weil die schon viel früher angefangen haben. Und andere werden wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, weil sie im Prozess vielleicht noch nicht ganz so weit sind. Und das hat nicht immer damit zu tun, weil die Unternehmung sich mit dem nicht identifiziert hat oder das nicht wichtig ist, sondern weil der Prozess vielleicht intensiver ist, um das umsetzen oder vielleicht auch viel, viel mehr Kosten auslöst als in einer anderen Branche. Und darum sind die Entwicklungen total unterschiedlich.
Mhm. Ja, ich frage nochmal in die Runde, ob jemand eine Frage hat oder jemand sonst noch einen Gedanken hat, da kommt eine, ob du das Gefühl hast, wie Generation X und Y, also die neue, die jüngere Generation, darf ich schon sehr sagen, haben die mehr Verständnis für diesen Prozess? Siehst du dort auch einen Unterschied, ich sage jetzt mal, im Alter der Beteiligten?
Also, ich kann es vielleicht so deuten, und das wird aber nicht für die Allgemeinheit, weil ich weiss es schlichtweg nicht, und das ist wahrscheinlich total unabhängig, wie bin ich aufgewachsen, wie gehe ich mit Lebensmitteln um. Ich glaube, grundsätzlich sind die sich sehr bewusst, wie wir mit unserer Natur, mit unserer Umwelt und aber auch mit so wertvollen Ressourcen müssen umgehen. Ich sehe aber auch bei uns zum Beispiel im Vorstand UAW, der ist deutlich jünger geworden und wir haben junge, motivierte Leute, die den Bereich vorantreiben wollen, die auch ein Studium mitbringen, wo in diesen Bereichen neu sind, einzigartig sind, wo noch in der Vergangenheit, dass ich sage so eher auf CEO-Level, wir haben uns committed zu etwas und haben gemeinsam entwickelt. Und man hat gemeinsam entwickelt und jetzt kommen junge Leute, die anstoßen mit Inputs, mit Ideen und mit Motivation. Das stimmt mich extrem positiv.
Genau, ich habe gesehen, dass der Jonas eine Frage hat. Ich hol den Jonas mal schnell auf die Bühne. Ja, jetzt ist Jonas da und kann fragen. Hallo Jonas.
Ja, danke vielmals. Ja, das ist gerade total spannend gefunden mit den Generationen, weil als ich aufgewachsen bin, mein Stiefvater hat irgendwie so Jahrgang, so 19, Ende 1930er Jahre. Und bei uns ist es noch völlig normal gewesen. Es ist ja auch das Brot angesprochen worden, wo viel fortgeschossen wird, dass es häufig Sachen wie Fotzelschnitte gibt. Wenn man dann das Brot hart ist, dann gibt es Fotzelschnitte. Oder auch mit dem Fleisch. Es hat regelmäßige Sachen gegeben, wie Rindszunge. Ich weiß nicht, was für die Generation ist, aber für jetzt die jüngeren Leute ist es, glaube ich, etwas, was man nicht mehr so isst und wo jetzt so ein bisschen wieder zurückkommt mit so neuen Trends. Und es ist das allgemein ein bisschen, dass auch viele so, ich sage es mal, Gewohnheiten, die natürlicherweise Food Waste reduzieren, ein bisschen verloren gegangen sind. Halt jetzt bei den mittleren Generationen, jetzt vielleicht genau so Sachen wieder verstärkt zurückkommen. Also eben, gute Rezepte für Restenverwertung einerseits und beim Fleisch, dass man wirklich alles vom Tier isst. So Themen.
Ich glaube durchaus, es gibt ja, man nennt das in der Gastronomie so ein bisschen von Nose to Tail, also von der Nase bis zum Schwanz alles verwerten. Und das sind Betriebe, die das angehen, die sind in der Regel extrem gut ausgelastet. Das ist eine spannende Thematik und man kommt eben auch wieder an Gericht her, wo man so vielleicht eben gerade die Zunge, das kennt man so gar nicht mehr und das haben durchaus viele Leute gern. Und das ist ein Trend, wo eigentlich, ja, meine Großmutter hat früher auch schon Zunge gemacht und jetzt kommt das als modernen Ausdruck, Nose to Tail, wird das wieder trendy. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat.
Ich höre ja vieles jetzt, Silvan, wo du erzählst und wo auch euer Verein macht. Ich höre da immer wieder raus eine grosse Wertschätzung auch für die Ressourcen, auch für was Menschen machen. Und höre ich das richtig, dass da auch Dankbarkeit drin steckt? Oder gibt es noch andere Sachen, die euch motivieren, das zu machen, was ihr macht?
Ja, das ist jetzt noch Dankbarkeit. Eigentlich schön wäre es, wenn es selbstverständlich wäre, dass man nicht mehr über das Thema müsste reden. Und das ist ja so ein bisschen unsere Aufgabe. Ich für mich, und ich kann da nur für mich reden, finde das einfach hochmotivierend, sich für ein Thema einzusetzen und gerade für ein Lebensmittel, wo man in anderen Bereichen von dieser Welt muss darum kämpfen und wir haben es im Überfluss und schätzen es nicht. Und die Thematik können zu besprechen, aufs Tapet zu bringen und zu verhandeln und Lösungen zu finden mit Bund, mit Grossunternehmen, das finde ich extrem spannend. Und das ist für mich jetzt so ein Beitrag an die Gesellschaft, den ich leisten kann, für mich.
Ich glaube, ihr habt ja auch auf eurer Website so E-Learning-Angebote und eine App. Geht das auch in die Richtung? Und wie seht ihr dort die Entwicklung?
Also wir haben zwei Apps. Eine App, der ist gespickt mit Rezept für die Gastronomie, wie man eben kann Lebensmittel noch ein zweites Leben einhauchen oder wiederverwerten. Das ist einmal das eine. Und die andere App ist eine Basis-App, wie ich eben selber kann Food Waste messen, das systematisch und daraus eine Auswertung ziehen. Und die App nutzen wir auch in unseren Food Waste Management Workshops. Tun wir das dort auch einsetzen, dort ist dann das die Aufbauversion, wo man noch viel mehr daraus machen kann. Das ist sicher einfach eine Unterstützung als Ganze. Es löst aber das Problem nicht, weil letzten Endes geht vieles über Sensibilisierung, Bewusstsein schaffen, was Lebensmittel, was für einen Wert das hat und was man mit dem auslöst. Ohne die Sensibilisierung funktioniert es nicht. Und auch, jetzt gerade nehmen wir einen Gastronomiebetrieb, da fängt auch schon ganz viel in der Planung an, also wie tun ich ein Menü kalkulieren und portionieren, aber auch schon vorgelagert, was für eine Menükarte mache ich überhaupt? Habe ich 70 Rezepte oder 70 Menüs auf der Karte oder habe ich einfach eine super ausgewählte kleine Karte mit, ich sage jetzt 10 Gerichten und die sind super lecker? Der Betrieb wird deutlich weniger Food Waste produzieren, wie der, wo 70 Menüs muss jeden Abend parat haben.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, sage ich, habe jetzt eine kleine Bites und jetzt habe ich das gehört, jetzt finde ich, das wollte ich auch machen. Ich schreibe dir morgen ein E-Mail, oder? Wie lange geht es, bis ich sage jetzt mal, das umgesetzt habe?
Ja, also tun wir jetzt einmal davon abgesehen, er muss sich auch irgendwo in einem Workshop können anmelden, das muss gerade ein Slot frei sein und allenfalls noch irgendwo gestützt von einem Kanton, dass es ein bisschen günstiger ist. Nehmen wir mal an, die Möglichkeit hätte er jetzt auf den Januar noch im Kanton Luzern gehabt, dann ist es eigentlich so, dass man sagt, er geht in den Kickoff, wo die 10 Betriebe drin sind, die Leiter von diesen 10 Betrieben, wo man Wissensanreicherung macht. Und dann geht man eigentlich in den nächsten 2 bis 4 Monaten, je nach Ablauf, geht man in die erste Erfolgsmessung. Und nach dieser ersten Erfolgsmessung kommt ein Coach in Betrieb und tut mit einem Betrieb zusammen die Daten analysieren und tut dann Massnahmen vorschlagen. Und dann werden die Massnahmen umgesetzt über ein halbes Jahr, sage ich jetzt einmal. Und dann wäre die zweite Erfolgsmessung, um zu merken, was hat das gebracht, was da gemacht worden ist, was umgesetzt worden ist. Also man kann das innerhalb von einem Jahr, anderthalb, kann man das umsetzen. Die ersten Erfolge treten aber bereits schon während der Erfolgsmessung von diesen 4 Wochen ein. Man wird am Anfang viel mehr fortrühren und dann zeigt die Kurve relativ steil gegen oben. Das ist nur wegen dem Sensibilisierungseffekt. Man hat noch keine Massnahmen umgesetzt.
Also das heisst, selbst in der, also was in der Industrie gilt, gilt wahrscheinlich auch für die Einzelnen. Also das geht wahrscheinlich auch in die Richtung, wo die Frage von der Franziska ist, dass man eigentlich würde es sich lohnen, man wüsste mehr, auch ganz allgemein in der Bevölkerung, wie man Lebensmittel längerfristig halten könnte oder auch wie man eben mit Lebensmitteln kann besser umgehen kann.
Also das ist das, was wir vielleicht als Verein in der ganzen Verhandlung mit der Branchenvereinbarung, mit dem Bundesamt für Umwelt am meisten eigentlich angekreidet haben. Man vergisst, wie der grösste Block, der Haushalt, also die Sensibilisierung für den Haushalt, vergisst man in dem ganzen Prozess oder lässt es bewusst weg. Sondern man meint, man kann dann über den Handel der Endkonsument dazu beauftragen, dass er dort die Sensibilisierung herbringt. Das machen die zum Teil auch, aber das wird bei weitem nicht genügen. Da wird noch mehr Anstrengungen müssen da sein und der Bund spricht im Moment kein Geld für Sensibilisierungskampagnen. Und das könnte dann nicht sein, dass man sagt, man tut einen Werbespot machen, sondern dass man vielleicht einmal eine App fördert, als Beispiel, wo das unterstützt. Mhm. Oder da gibt es ganz viele Ideen und Möglichkeiten. Ja.
Jetzt kommt man wieder zurück zu den Geschäften, die den Prozess machen. Weil das ist ja gleich recht viel Zeit, recht viel Aufwand. Wie viele Unternehmungen machen das pro Jahr so einen Prozess?
Also das sind mehr, wie das man meint. Und darum gehen wir nicht mehr einzelne Betriebe an, weil da ist die Skalierung nicht so gegeben. Also wir arbeiten mit Kettenbetrieben zusammen. Also wir haben jetzt auch geschaut, dass, wo wir in dem Projekt Foodsafe Luzern, wo ja vom Kanton quersubventioniert worden ist, dass wir in die Workshops möglichst viele Kettenkunden reinpacken. Weil die werden
also zum Beispiel McDonald's oder so etwas, das ist ein Kettenkunde, oder?
Da gehört McDonald's, da gehört zum Beispiel ein IKEA mit ihrer Gastronomie, aber zum Beispiel auch ein SV und ein ZFV-Unternehmung. Also SV hat 380 Restaurants in der Schweiz. Ja. Und dort gehören die dazu. Oder Coop-Restauration, Migros-Restauration. Mhm. In der Region vielleicht in der Innerschweiz wäre Remimac-Gastronomie mit 30 Betrieben. Dass man möglichst von so Grosskunden einen Betrieb motivieren über Zentralen dort mitzumachen, weil das ist jetzt preislich attraktiv und dass sie dann nachher merken, hey, wir müssen durch das Rollen ausrollen für die ganze Gruppe. Und dort stehen wir dann als Verein auch wieder zur Unterstützung mit unseren Hilfsmitteln, wo wir sie supporten können, dass sie es eben bei einem Rollout über die ganze Unternehmung machen können.
Jetzt könnte das für mich als Kunde, der ins Restaurant geht, durchaus interessant sein, ob das Restaurant, wo ich gehe, etwas macht gegen Food Waste. Gibt es solche Gedanken, dass man das, ich sage jetzt mal, irgendwo sichtbar macht oder dass man das kann, wie als Qualitätsmerkmal auch aufführen?
Ja, das sind gerade, das ist lustig, das ist hochaktuell, das sind Bestrebungen rum. Wir sind mit SQS, Qualitätsmanagementsprüfung, sind wir am überlegen, ob wir ein Label wollen, der Arbeiten kreieren. Wir machen aber als allererstes, bevor wir das machen, haben wir jemanden, der eine Masterarbeit über das wird schreiben, wo es darum geht, ist da überhaupt ein Bedarf um? Nicht, dass wir irgendetwas entwickeln, wo nachher niemand drauf schaut und keinen Mehrwert bietet. Und jetzt im nächsten Schritt tun wir das einmal prüfen, ist auf dem Markt, ich sage jetzt, im Handel, in der Gastronomie, in der Hotellerie, ist da der Bedarf für so eine Auszeichnung rum? Oder ist das einfach wieder ein Zeichen mehr, wo niemand Rücksicht darauf nimmt?
Aber, und es ist wahrscheinlich gleich am Schluss auch das, der letzte Gedanke, den vorher Franziska noch reingeschrieben hat. Letztendlich ist der Schlussverbraucher sehr entscheidend und dort scheint aber doch immer noch relativ viel Luft rum zu sein, wie man dort kann sensibilisieren und handeln.
Also das ist eigentlich mir selber, jeder von uns selber, der kann oder sollte oder darf etwas machen und das wird am meisten Auswirkungen haben auf das Ganze. Darum, ja, jeder Einzelne ist gefordert und ist herzlich willkommen, da mitzumachen. Ich habe vielleicht noch schnell einen Link ins Profil da, wenn man noch ein bisschen mehr wissen zu mir als Person und falls ich vielleicht im Nachgang noch eine Frage hat, kann man mir über LinkedIn eine Information schicken, das tue ich gerne beantworten.
Danke vielmals. Ja, ich sehe, wir kommen langsam gegen das Ende von unserer Stunde. Ich habe noch so die Frage, die sich immer beschäftigt, ist, was ist denn das Wichtigste, was ich mir muss im Kopf behalten, nicht so als Einzelmaske, so als einer, der daheim im Haushalt wird mal kocht oder geht einkaufen?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Eine Sache ist sicher bewusst einkaufen und wissen, was ich in den nächsten 2-3 Tagen mag und lieber ein bisschen zu wenig wie zu viel kaufen, weil ich kann ja am nächsten Tag wieder posten, das ist ja nicht das Problem. Das Zweite ist, dass wenn ich etwas habe, wo ich mir nicht so sicher bin, ob ich jetzt das noch fressen darf oder nicht, weil es 1-2 Tage über das Mindesthaltbarkeitsdatum ist, nehmt doch das Hilfsblatt Genuss ohne Risiko zur Hand. Das wird euch guiden und wird euch zeigen. Das meiste darf man deutlich länger essen und somit das Töten der Lebensmittelabfall gar nicht entsteht. Und wir reden auch abschliessend eigentlich mehr von Food Safe anstatt von Food Waste, also Lebensmittel retten.
Mal herzlichen Dank. Jetzt ist nochmal der Link auch nochmal drin reingekommen von Christina. Herzlichen Dank. Silvan Pfister, wir kommen zum Ende von unserem Gespräch. Danke vielmals. Du bist Präsident vom Verein United Against Food Waste und du hast uns eine Haufen Dimensionen gezeigt, die hinter dem grossen Satz Food Waste, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Danke vielmals. Ich glaube, wir haben gesehen, es sind auf allen Ebenen, wo das läuft, sei es auf der staatlichen, auf der industriellen, auf der Unternehmensebene, bis eben zu uns selber, wo wir kochen. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich will noch sagen, wir treffen uns heute in einer Woche wieder. Es geht nochmal auch im weitesten Sinn um Essen, Genuss und Nachhaltigkeit. Unser Gast in einer Woche wird sein, auch wieder vom 7. bis zum 8. Monika Küng. Sie ist Lehrerin für Hauswirtschaft und Kochbuchautorin. Wenn Sie Lust und Zeit haben, freue ich mich und freuen wir uns, wenn Sie dabei sind. Auch könnten Sie unser Magazin bestellen über die Website oder über ein E-Mail. Wir haben das Magazin geschrieben zum Thema Ästhetik, auch mit spannenden Geschichten zu Essen und zu Kochen und ethischen Fragen rund um das Thema. Wir kommen zum Schluss. Ich danke dir noch einmal, Silvan, fürs Dabeisein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wir hören auf, wie der Sokrates alle gesagt hat. Wir haben gut diskutiert. Die Antworten haben wir nicht alle gefunden. Darum treffen wir uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank.